Ich wünsche euch einen guten Morgen, Sonntagmorgen. Ich lade euch ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen im Markus Evangelium, Kapitel 7. Markus Evangelium, Kapitel 7, die Verse 1 bis 23 möchte ich lesen, wobei wir nur die ersten 13 Verse heute als Grundlage für die Predigt nehmen werden. Aber ich möchte es am Stück heute lesen. Markus Kapitel 7, Vers 1 bis 23. Und es versammeln sich zu ihm die Pharisäer und einige der Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das ist mit ungewaschenen Händen, Brot essen sahen, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht sorgfältig die Hände gewaschen haben, indem sie die Überlieferung der Ältesten festhalten. Und vom Markt kommend essen die nicht, wenn sie nicht gewaschen haben. Und vieles andere gibt es, was sie zu halten übernommen haben. Waschungen der Becher und Krüge und Kupfergefäße, manche Übersetzungen fügen also auch noch der Betten, fragen die Pharisäer und die Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach den Überlieferungen der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Er aber sprach zu ihnen, treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als leeren Menschen Gebote lehren. Ihr gebt das Gebot Gottes preis und haltet die Überlieferung der Menschen fest. Und er sprach zu ihnen, trefflich hebt ihr das Gebot Gottes auf, damit ihr eure Überlieferung haltet. Denn Mose hat gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer den Vater und die Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wenn ein Mensch zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das ist Opfergabe, sei das, was dir von mir zugutekommen wäre, lasst ihr nichts mehr als für den Vater und für die Mutter tun, indem ihr das Wort Gottes ungültig macht durch eure Überlieferung, die ihr überliefert habt. Und Ähnliches dergleichen tut ihr viel. Und als er die Volksmenge wieder herbeigerufen hatte, sprach er zu ihnen, hört mich alle und versteht, das ist nichts, was von außen, außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn verunreinigen kann, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist, was den Menschen verunreinigt. Und als er von der Volksmenge weg in ein Haus eintrat, befragten ihn seine Jünger über das Gleichnis und er spricht zu ihnen, seid auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in seinen Bauch und es geht hinaus an den Abort, damit erklärt er alle Speisen für rein. Er sagte aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen, denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen böse Gedanken hervor, Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Ich möchte beten, lade euch dazu, kurz mit mir aufzustehen. Der Herr hat mir eine Last aufs Herz gelegt, eine schwere Botschaft. Ich möchte um Freimut beten. Jesus Christus, das ist dein Wort. Das Wort ist von dir gegeben und es ist nützlich zu allem, was wir brauchen. Herr Jesus Christus, ich möchte dich bitten, Herr, dass du mir die Freimütigkeit schenkst, in erster Linie zu deiner Ehre das zu verkündigen, dich groß zu machen, das Evangelium bekannt zu machen, aber dabei die Menschen nicht zu verlieren. Herr, aber in einer Klarheit das auszulegen. Ich brauche deinen Freimut, deine Klarheit. Wir brauchen als deine Gemeinde und als die Zuhörer, dein Geist und offene Herzen, öffne uns, Herr. Bereite den Boden vor, dass das Wort nicht wirklich auf den harten Boden fällt und sich daran stößt, sondern, Herr, dass es aufgenommen wird und dass es Frucht bringt. Ich bitte dich um Gnade und danke, Herr, dass du treu bist. Amen. Je länger ich mit diesem Text gearbeitet habe oder noch arbeite und mich darauf vorbereitet, umso größere war die Last auf meinem Herzen, über diesen Text zu predigen. Eine wichtige, aber auch eine schwere Botschaft hat der Herr mir da aufs Herz gelegt und ich möchte mit euch es teilen. Dieser Abschnitt, den Markus hier uns überliefert, gehört zu den drei längsten Lehrabschnitten im Markus-Evangelium. Das ist ungewohnt für Markus. Markus schreibt sein Evangelium, inspiriert durch den Heiligen Geist, das ist von uns offensichtlich und klar. Das ist ein sehr knappes, sehr kompaktes Evangelium. Das heißt, alle Berichte und Ereignisse und Lehren sind sehr, sehr kurz gefasst und sehr kompakt und präzise zusammengefasst und auch präzise und ganz gewollt ausgesucht, was er schreibt und was er nicht schreibt. Vieles weitere hat Jesus getan und gelehrt, aber Markus, inspiriert durch den Heiligen Geist, sucht ganz bestimmte Dinge und ordnet sie an. Und das, wie gesagt, alles ziemlich sehr knapp. Dann kriegen wir immer in Parallelevangelien mehr Informationen, mehr Details über die einzelnen Ereignisse. Aber es gibt einzelne Ereignisse im Markus-Evangelium, wo er auch sehr viel Zeit sich nimmt und viel darüber sagt. Und es gibt so drei Lehrblöcke im Markus-Evangelium, Gleichnisse, dann dieser Lehrblock und dann später die Endzeitrede, in der Markus auch sich die Zeit nimmt und sehr ausführlich darüber spricht. Und dieser Text, Markus Kapitel 7, wir verlassen Kapitel 6 mehr oder weniger und kommen zu dem nächsten großen Abschnitt und kommen sofort zu einem Abschnitt, der so einen längeren, eine längere Lehre beinhaltet. Und der Grund, warum Markus hier so ausführlich darüber spricht, nicht nur mit ein, zwei Sätzen das erwähnt, sondern wirklich sehr ausführlich darüber spricht, weil es hier viel auf dem Spiel steht. Viel auf dem Spiel steht. Warum? Jesus malt schonungslos vor Augen, wie gefährlich eine Religion der Selbstverherrlichung und der Selbsterlösung da ist. Er zeigt ihn wirklich schonungslos vor Augen und darum nimmt sich Markus so viel Zeit, so genau zu beschreiben, was für eine falsche Religion, was für einen falschen Glauben die Juden aufgesessen sind. Und er spricht darüber. Er zeigt, wie radikal er mit diesen Dingen umgeht, wie radikal er es anspricht und wie radikal er es sogar ablehnt. Da gibt es kein so ein Annähern, da gibt es nicht so, okay, das ist eure Position, das ist meine, das ist halt eure Tradition, eure Kultur und das ist halt eine andere und das müssen wir respektieren, sondern es ist sehr, sehr krass, es ist sehr direkt, es ist sehr klar und sogar so weit, dass er dann von Heuchlern spricht. Und das ist ernst. Es steht viel, viel auf dem Spiel. Er offenbart und zeigt diese Religion, die nach dem Anschein eine Gottesfurcht hat, die nach dem Anschein in einer sehr konsequenten Hingabe lebt, viel Opfer aufbringt und viel, viel Fleiß anwendet. Und das sieht sehr selbstaufopfernd aus und sehr fromm aus. Und nach außen sieht das aus wie eine große Gottesverehrung. Und Jesus entlarvt diese Art von Religion und Glauben als eine falsche Religion. Alle Religionen sind falsch. Er offenbart es als ein Götzendienst sogar. Ich möchte euch das kurz zeigen. Er spricht davon, dass diese Art von Glaube und Gottesverehrung eine Synagoge Satans ist. Wenn ihr mit mir ganz kurz in Offenbarung Kapitel 2 geht, Vers 10, dann wird es deutlich, was Jesus da meint. Er selbst spricht an die Gemeinde in Smyrna und sagt ab Vers 10, ich lese ab Vers 9, okay? Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die da sagen, sie seien Juden. Das ist das. Die behaupten, sie sind Juden. Aber sie lästern. Man sagt, ich kenne die Lästerungen. Und ich kenne die, die behaupten, die sind Juden. Und dann sagt, und sind es nicht, sondern eine Synagoge Satans. Seht ihr das? Sie behaupten und denken, sie verkörpern die Religion, den Glauben an den einen wahren Gott, den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, an den Schöpfer der Welt, an den Geber der Tora und des Gesetzes. Und dass sie das auserwählte Volk Gottes sind. Und Jesus nennt sie Lästerer, Heuchler und eine Synagoge Satans. Spätestens jetzt müssen wir uns Gedanken machen und fragen, warum so ernst, gell? Wie kann das sein? Und darum ist dieser Abschnitt im Markus-Evangelium so, so wichtig. Es gibt eine Art von Glaube, oder ich will sagen nicht mal Glaube, eine Art von Religion, die einen Anschein nach außen hat, dass uns sagt, das ist doch Gottes Verehrung. Das ist doch tiefe Hingabe. Kolosser Kapitel 2, Abvers 20 möchte ich euch lesen. Kolosserbrief. Kapitel 2, Abvers 20. Paulus kennt diese Auseinandersetzung und er schreibt, Abvers 20, wenn ihr mit Christus den Elementen dieser Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen? Als lebt ihr doch in der Welt, berühre nicht, koste nicht, betaste nicht, was doch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch bestimmt ist, nach den Geboten und Lehren der Menschen. Paulus spricht von Geboten und Lehren von Menschen, von Satzungen, von denen heißt es, das darfst du nicht essen, das darfst du nicht berühren, das darfst du nicht anschauen, das darfst du nicht anziehen, das darfst du nicht trinken. Und er sagt, und was unterwerft ihr euch darunter? Und dann geht er weiter und sagt Folgendes. Das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit. Das sieht so aus, als ob es so weise ist. Und in einem eigenwilligen Gottesdienst, das sieht so weise aus, in so einer Hingabe, dass die Person, oder sie wollen Gott dienen. Kann jemand dem Bruder ein Fläschchen Wasser holen? Sonst... In einer Hingabe, ein eigener Gottesdienst, Gottesverehrung, Gottesanbetung, sieht so aus. Und dann sagt er, und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes. Seht ihr das? Nach außen sieht das wirklich sehr fromm aus. Da schont sich jemand nicht. Er geht ins Äußerste, ist bereit, Dinge zu tun und Dinge zu lassen, konsequent zu sein. Bestimmte Essen nicht essen, bestimmte Getränke nicht trinken, bestimmte Kleider nicht tragen, dagegen andere Kleider tragen, bestimmte Dinge schauen und bestimmte Dinge nicht schauen, Zeiten beachten, Feste beachten, Sabbate beachten, Monde beachten, Festtage beachten, ein riesen Gebäude von Regeln und Normen nach den Lehren der Menschen. Und man denkt, boah, sind die fromm, sind die gläubig, gucken, was die alles bereit sind, für Gott zu tun, darum geht's, für Gott zu tun. Und dann sagt Paulus, also nicht in einer gewissen Wertschätzung. Das heißt, man schätzt nicht sich selbst wert, man gibt sich auf. Und dann sagt er, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Sagt, das sieht so aus, als ob das ein Gottesdienst ist. Sieht so aus, als ob es Gottes Verehrung ist. Aber das geschieht nur aus einem Grund. Dient zu verherrlichen deines eigenen religiösen Fleisches. Dass du ein gutes Gefühl hast oder dass die ein gutes Gefühl haben, guck mal, ich bin ein Frommer. Gott muss mich noch mögen. Es dient nicht um Gottes Herrlichkeit, es dient nicht um Gott zu verherrlichen, es dient um uns selbst zu verherrlichen. Das ist die Religion, gegen die Jesus so radikal lehrt und sie damit konfrontiert. Und das ist unser Text. Und darum ist das so wichtig. Und ich habe, wie gesagt, eine Last. Ich habe eine Last auf dem Herzen. Ich hoffe, im Laufe der Predigt wird es uns deutlich, warum. Der Schlüsselvers in unserem Abschnitt, in diesem ganzen Abschnitt, ist Vers 7. Ich möchte euch vorlesen. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als leeren Menschen Gebote lehren. Ich habe die Predigt überschrieben mit, damit ich es richtig auch übersehe, ein vergeblicher Gottesdienst. Ein vergeblicher Gottesdienst, eine vergebliche Gottesverehrung. Es ist uns bewusst, es ist uns klar, dass man einen Gottesdienst leben kann. Und ich meine nicht nur vom Sonntaggottesdienst, das gehört auch dazu. Dass man einen Gottesdienst, eine Gottesverehrung leben kann und das Ganze ist vergeblich. Wir können es übersetzen, nutzlos. Für Gott bringt es nichts. Man kann sich voll hingeben und aufopfern und Dinge tun und nicht tun, machen und nicht machen. Und bei Gott sagt, das will ich alles gar nicht haben, das ist nutzlos. Das verehrt mich nicht. Jesus spricht von diesen Dingen. Er spricht von den Juden, von den schriftgelehrten Pharisäern und sagt, ihr Heuchler, euer Gottesdienst, sagt er, ist vergeblich. Das Ganze, was ihr tut, nützt euch nichts, es bringt euch nichts. Paulus an Philipper schreibt sogar, er sagt, das halte ich alles für Dreck, Kot. Ich spreche es jetzt nicht aus. Ja. Er sagt, hat nichts mehr gebracht, all dieser Fleiß und all dieser Gottesdienst. Erhalte ich für Dreck. Das Schlüsselvers ist 7. Hier geht es um einen vergeblichen Gottesdienst, um eine vergebliche Gottesverehrung, um einen vergeblichen Lebensstil, wo man meint, man ehrt doch Gott damit. Und Gott sagt, Jesus sagt, ihr tut das nicht, ihr verehrt mich dadurch nicht. Auf der anderen Seite, und das wird in der nächsten Predigt dann sein, lehrt er uns, was aber ein verehrender Gottesdienst ist. Was verherrlicht Gott? Was ist ein Gottesdienst, der nicht vergeblich ist, sondern der die Ehre Gottes wirklich bringt und in die Ewigkeit hineinreicht? Über diese Themen handeln diese Verse. Was ist ein vergeblicher und ein nicht vergeblicher Gottesdienst? Was verehrt Gott wirklich und was verehrt Gott wirklich nicht? Und ich darf ich euch sagen, ich als Russlandsdeutscher, das bin ich. Ich will mich nicht außerhalb stellen. Und deswegen werde ich es so formulieren. Wir, nicht ihr oder sie. Mit Daniel, wir haben gesündigt. Wir müssen uns das hier wirklich genau anschauen. Wir müssen uns das anschauen, wir müssen das begreifen, wir müssen das lernen. Und ich sage so, wir müssen uns beugen, demütigen, Buße tun. Wirklich Buße tun darüber, damit Gott die Ehre bekommt in allem. Also der Schlüsselvers und das ganze Thema wird entfaltet von diesem Vers 7. Die Schlüsselwörter oder das Schlüsselwort, können wir sagen, das taucht hier permanent auf. Das ist ein Kennzeichen, wenn man einen Abschnitt liest, um was geht's? Ich fasse es in einem Wort zusammen, das ihr kennt, und dann zeige ich es euch ganz kurz von den Versen. Das Schlüsselwort ist Tradition. Das, was Gott verunehrt, was Gott nicht Ehre bringt, ist, wenn wir unseren Gottesdienst, unsere Anbetung aufgrund von unseren Traditionen leben und meinen, damit Gott noch Ehre zu bringen. Schaut mal. Es beginnt, ich zeige euch einfach nur die Verse. Vers 3 sagen sie am Ende. Denn die Pharisäer und die Juden essen nicht, wenn sie nicht sorgfältig die Hände gewaschen haben, indem sie die Überlieferung der Ältesten festhalten. Es geht um die Überlieferung der Ältesten. Vers 4 am Ende. Was sie halten, übernommen haben. Das heißt, etwas, was sie von der Tradition einfach übernommen haben. Die machen das, warum? Die Ältesten haben das so gelehrt und sie haben das einfach übernommen. Das ist Vers 4. Vers 5. Warum leben deine Jünger nicht nach den Überlieferungen der Ältesten? Jetzt eine kleine Sache schon, eine interessante Sache. Schaut mal, die Schriftgelehrten und Pharisäer und die Juden reden von den Überlieferungen der Ältesten. Und das klingt nicht schlecht, gell? Respektvoll, wichtig, sie reden mit Ehrachtung und Ehrfurcht, Überlieferung der Ältesten. Aber schaut mal, wie Jesus darüber redet. Was er sagt, was die Überlieferung der Ältesten sind. Er sagt nicht Überlieferung der Ältesten. Schaut mal, was Jesus sagt, was das ist. Guckt mal mit mir. Ab Vers 6 heißt, ihr Heuchler. Und dann sagt er, Vers 7, vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Was sind Überlieferung der Ältesten laut Jesus? Lehre Menschengebote, nicht Gottesgebote, Menschengebote. Das ist die Art, wie Jesus Überlieferung der Ältesten bezeichnet. Und dann sagt er weiter, Vers 8, ihr gebt das Gebot Gottes preis, die Überlieferung der Menschen, haltet ihr fest, also aus den Überlieferungen der Menschen wurden es, hey, Ältesten, sagt Jesus, das ist eine Überlieferung der Menschen, nicht Gottes Wort ist das. Dann geht er weiter, Vers 9, und er sprach zu ihnen, trefflich hebt ihr das Gebot Gottes auf, damit ihr eure Überlieferung haltet. Also, aus den ältesten Überlieferungen, wenn Menschen lehren, es werden eure Überlieferungen. Und am Ende von Vers 12, lasst ihr ihnen nichts mehr für Vater und Mutter tun, indem ihr das Wort Gottes ungültig macht. Durch eure Überlieferungen, die ihr überliefert habt. Und Ähnliches dergleichen tut ihr viel. Das ist was, also es gibt noch weit mehr solche Dinge. Was man von den Ältesten und den Vätern übernommen hat. Und das wurde überliefert und tradiert und tradiert. Und irgendwann wurden diese Lehren von Menschen so wichtig, dass man sie als Gottes Wort dargestellt hat. Und man meint, das ist das, was man halten muss, um gerecht zu werden, um gerettet zu werden, um heilig zu sein, um rein zu sein. Und die stehen an einer Weise und sagt, guck mal, das muss man tun. Und Jesus sagt, das sind alles Menschengebote. Bei Reflektieren der Kommentare und Lesen der Literatur immer wieder, ja, wir leben in einer anderen Zeit, in einer Kultur, für uns spielt das natürlich nicht so die Relevanz von Händewaschen vom Essen und was weiß ich, Töpfe und so weiter. Und ich, nee, der Text ist relevanter denn je. Und ich sage, gerade in unserem Kontext ist es so relevant, aber eigentlich in jedem. Weil ich glaube, dass die Gemeinde so voll ist von Tradition, so voll ist von Überlieferung der Ältesten und das nicht mal merkt und davon aber noch ihr Heil und ihre Rettung und ihren Glauben abhängig macht. Vielleicht liegt das nicht am Waschen der Töpfe, aber es gibt ganz andere Dinge. Und darum ist der Text so aktuell und liegt mir so auf dem Herzen. Also die Dinge, das Schlüsselwort ist vergeblich verehren. Warum? Weil die Verehrung aus der Tradition, aus den Überlieferungen von Menschen gründet, aus ihrer Überzeugung und ihrem Denken, was Gott gefällt und was Gott nicht gefällt. Und Jesus sagt, darum ist das ein vergeblicher Gottesdienst. Weil er, und jetzt ist es wichtig, liebe Geschwister, weil er nicht nur nicht aus dem Wort Gottes, sondern weil er sogar gegen das Wort Gottes ist. Und das ist die Höhe. Man denkt, man verehrt Gott damit und ahnt nicht, dass man sogar gegen Gott damit ist. Jesus entlarvt sie. Dieser Abschnitt lehrt uns diesen vergeblichen Gottesdienst. Und er zeigt uns, was dieser vergebliche Gottesdienst ist. Er ist von Menschen ausgedacht und nicht von Gott. Er ist von Menschen ausgedacht. Das ist das Erste. Zweite, er ist rein äußerlich und ist nicht aus dem reinen Herzen. Wichtiger ist vielmehr das Äußerliche, wie man nach außen steht, was man nach außen tut, wie man nach außen aussieht. Aber das Herz spielt keine Rolle. Das Herz sieht man nicht. Für einen kurzen Moment spielt man das Fromme, aber was das Herz, dass das Herz bitter, verunreinigt, sündig ist, ist egal. Aber man hat was nicht gegessen, man hat was nicht getrunken, man hat was nicht angezogen oder man hat was angezogen. Ah, jetzt bin ich gerettet. Es ist ein rein äußerlicher und nicht ein inwendiger Gottesdienst. Das ist ein vergeblicher Gottesdienst. Und er stellt die Tradition, die Überlieferung der Menschen, im Positiven der Ältesten, stellt das über das Wort Gottes. Das ist ein vergeblicher Gottesdienst. Dieser Gottesdienst ist nicht nur, dass es nicht aus dem Wort kommt, sondern aus der Tradition. Es nimmt sogar die Tradition und stellt es über das Wort. Stellt es über das Wort. Solchen Gottesdienst will Gott nicht. Ich spare jetzt aus Zeitgründen euch das Lesen von Jesaja 1 ab Vers 10. Wir haben in vielen Kontexten das schon mal gelesen. Ihr wisst, was da steht? Das Volk von Sodom, das Volk von Gomorra, und da redet Gott zu Israel und sagt, ich will eure Gottesdienste nicht. Wer hat es von euch verlangt, mir all das zu opfern, all das zu bringen, Jahr für Jahr bei mir zu erscheinen, Jahr für Jahr all die Opfer zu bringen? Ich brauche das nicht. Was nützt mir all euer Gottesdienst äußerlich, wenn euer Herz voller Sünde ist, wenn eure Hände voller Blut ist? Bringt mir nichts. Und Gott sagt, ich mache meine Augen zu, ich mache meine Ohren zu. Wenn ihr euch versammelt, ich bin nicht da. Das ist erschreckend, oder? Nach außen hin sah das fromm und regelmäßig und ins kleinste Detail haben sie alles getan. Und Gott sagt, ich will so einen Gottesdienst nicht. Das verehrt mich nicht. Aufs Herz kommt es drauf an und nicht auf Äußerlichkeiten. Und ihr versteht, warum ich als Russlandsdeutscher über diese Dinge so reden möchte. Weil uns alles sehr wichtig ist, wie es nach außen ausschaut. Das Äußerliche ist sehr wichtig. Die äußerliche Erscheinung ist sehr wichtig. Und dann merken wir, oh, ist das ein gläubig oder nicht? Fromm oder nicht fromm? Guck mal, wie der sich anzieht. Guck mal, wie der sich anzieht. Ja. Guck mal, er stinkt, er stinkt nicht. Okay, zack. Diesen Text bis Vers 23 will ich erst einmal in zwei Teile teilen, weil es so viel bringt und in einer Predigt nicht zu schaffen ist, zumindest nicht für mich. Diese Gabe habe ich nicht. Und von daher möchte ich das in zwei Teile predigen. Ich möchte heute erstmal die ersten 13 Verse anschauen und gucken, wie weit wir kommen. Und dann in der nächsten Predigt die nächsten Verse anschauen. Die ersten 13 Verse beschreiben uns diese Konfrontation, die Auseinandersetzung Jesu mit den Schriftgelehrten zu diesem Thema der Traditionen. Das sind die ersten 13 Verse. Und die nächsten Verse, Verse 14 bis 22, dann nimmt sich Jesus Zeit, die Volksmenge zu belehren und die Jünger zu belehren. Das ist keine Auseinandersetzung mehr, da unterweist er sie und sagt, aus diesem, was da ausgelöst hat und aus dieser ganzen Diskussion mit den Schriftgelehrten, die belehrt er nicht, die sind hart, diesen an die Synagoge Satans. Er wendet sich aber dem Volksmenge, er wendet sich seinen Jüngern und sagt, aber ihr, ich sag euch, was der wahre Gottesdienst ist. Die belehrt er. Und dann gucken wir uns dann im zweiten Teil, was der wahre Gottesdienst ist, was das wahre Herz ist, das reine Herz und was Gott wohlgefällig und angenehm ist. Aber heute möchte ich mit euch einfach darüber nachdenken, was verehrt Gott nicht, was hat es mit diesen Traditionen auf sich. Also die ersten 13 Verse wollen wir jetzt starten. Kommen wir zu dem Text selber. Um euch einen Überblick über die ersten 13 Verse zu geben, dass wir das ein bisschen strukturieren und den Inhalt fassen können. Vers 1 zeigt uns die Ausgangssituation. Vers 1 sagt uns, was passiert ist. Warum kommt es zu dieser Auseinandersetzung? Vers 2 und 5 eigentlich ist der Angriff selbst. Das ist der Angriff der Delegiertschaft, der Gesandtschaft aus Jerusalem gegenüber Jesus und seinen Jüngern. Das sind Vers 2 und 5. Dazwischen kommt ein Einschub, eine Erklärung. Wo haben sie sich dran gestoßen? Wo liegt das Problem? Was hat es mit diesen Waschungen auf sich? Warum haben sie sich die Hände nicht gewaschen? Und was bedeutet das Ganze? Da erklärt Markus als einer, der an die Heiden schreibt, jüdisch-religiöse Praktiken. Er muss das kurz erklären. Deswegen haben wir zwei Verse, eine Erklärung, einen Einschub. Aber Vers 2 und 5 gehören sozusagen, sie sehen etwas, oh, die waschen sich nicht die Hände. Und dann kommt sofort die Frage, warum tun sie das nicht? Zwischendurch sagt Markus, also mit den Händen waschen verhält sich so. Und als letztes, das sind Verse 7 bis 13, das ist der Gegenangriff. Ich will es so kurz zusammenfassen. Nach dem Kurzeinleitung und Zwischenerklärung, es gibt einen Angriff der schriftgelehrten Pharisäer gegenüber Jesus und es gibt einen Gegenangriff von Jesus. Und der ist heftig. Der ist heftig. So, das ganz kurz zu dem Inhalt und zu dem Überblick und jetzt gehen wir in die einzelnen Verse. Vers 1. Markus 7, Vers 1. Und es versammelten sich zu ihm die Pharisäer und einige der Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. Das ist unsere Ausgangssituation. Es versammeln sich zu ihm nicht, weil sie dachten, oh, voll gut, alle anderen versammeln sich auch, da müssen wir halt auch hin. Nicht, weil sie ihn gemocht haben, weil sie ihn geliebt haben, weil sie von ihm was lernen wollten. Es versammeln sich zu ihm Pharisäer und Schriftgelehrten von Jerusalem gekommen. Warum? An diesem Punkt war der Dienst Jesu von seiner Bekanntheit und seiner Größe am höchsten. Er hat gerade das größte und gewaltigste Wunder getan vor den Augen der Volksmenge. Er hat nämlich Brot und Fische vermehrt. Die Speisung der 5000 Männer plus Frauen, Kinder, 25.000 Menschen auf einmal wurden gesättigt. Es hat so eine Auswirkung gehabt, so eine Euphorie, dass die Volksmenge Jesus zum König machen wollten. Johannes Kapitel 6, Vers 25. Unten links bei mir. Auf jeden Fall, Kapitel 6, könnt ihr nachschlagen. Da heißt es, und Jesus entzog sich in die Berge. Warum? Weil sie ihn mit Gewalt zum König machen wollten. Okay? Das heißt, die Euphorie war so groß. Alle wollten Jesus als König. Als er dann angefangen zu erzählen, von welchem Brot sie eigentlich essen müssten, da wollten sie nichts mehr mit ihm zu tun haben. Aber das war der Bekanntheitsgrad wuchs, Menschen kamen, sogar so weit, sie brachten aus allen Dörfern, allen Ländern, egal wo Jesus war, sie haben sich informiert, wo geht er hin und alle versammeln sich. Geht mal mit mir in Markus 6, ab Vers 53. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie in das Land Genezareth und legten an. Und als sie aus dem Boot stiegen, erkannten sie sogleich und liefen in jener ganzen Gegend umher und fingen an, die Kranken auf Betten hierhin oder dorthin zu tragen. Könnt ihr euch vorstellen? Dieses Schauspiel. Jesus da hinterher. Und alle mittragen und alle schleppen jemanden da auf dem Rücken, überall auf dem Schubkarren, überall, wo Jesus war. Alle Menge ihm hinterher. Warum? Und wo er auch immer in Dörfer oder Städte oder Gehöfe hineinkam, legten sie die Kranken auf die Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften und alle, die ihn anrührten, wurden geheilt. Sie haben mitbekommen, da hat eine Frau nur die Quaste des Gewands angerührt, wurde geheilt. Jetzt haben sie gesagt, dürfen wir das auch? Und sie haben überall, wo Jesus nur vorbeilief, die Leute hingelegt und gesagt, dürfen wir anfassen? Und was sagt Jesus? Nö, ihr glaubt nicht. Aberglaube. Jeder, alle heißt es, die ihn berührt hatten, wurden geheilt. Wahnsinn, oder? Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was das ausgelöst hat. Nicht nur in Galiläa. Die Nachricht ging bis nach Jerusalem. Und jetzt, da wo die Bekanntheit Jesu wächst und wo die Nachfolgerschaft Jesu wächst, was wächst auch? Die Feindschaft und der Hass und Neid und all die Feinde. Und das geschieht hier auch. Und die alarmierende Kunde von dem einen, der den Anspruch der Messias zu sein, kommt nach Jerusalem, Hochburg, die Schaltzentrale, das Zentrum des religiösen Glaubens, des Judentums in Jerusalem. Die Nachricht kommt dahin und ich kann mir vorstellen, dass die schriftgelehrten Pharisäer aus Galiläa gesagt haben, hilft uns, das wächst uns über den Kopf. Wir kriegen ihn nicht gefasst, wir können ihn nicht überführen. Und sie holen sich Hilfe wo? Von oben. Darf ich sagen, so eine kleine Gemeinde kriegt sich hin, also der Bund muss hin. Müssen die großen Ältesten kommen und dann beurteilen und sagen, aha, was läuft hier falsch? Was für eine Lehre? Und dann wird geprüft, weil die kleinen Schäfchen vor Ort es nicht hinkriegen. Da muss die Gesandtschaft aus der Hochburg, aus dem religiösen Zentrum eines Bundes kommen und dann die ganze Sache beurteilen und bekunden. Und das geschieht. Sie kommen und das machen sie. Das heißt, sie versammelten sich um ihn herum. Darf ich so sagen, sie klebten an ihm wie Fliegen. Überall, wo er hinging, sie waren dabei. Natürlich immer ein bisschen mit Abstand und sie schauten. Und was machten sie? Sie beobachten, sie gucken ihn an. Das ist der Angriff. Vers 2. Und als sie, einige seiner Jünger mit unreinen Händen, das ist ungewaschen, ja, Händen Brot aßen sahen, so das. Sie beobachten, sie sehen etwas. Also sie kommen und wollen ihn überführen. Und was machen sie? Sie schauen. Sie gucken sich alles ganz genau. Was tun sie? Was reden sie? Was schauen sie? Was machen sie? Was ziehen sie an? Was ziehen sie nicht an? Sie prüfen alles. Und sie gucken sich das alles an. Sie beobachten, um irgendetwas zu finden. Eine Kleinigkeit, weil ihre Kollegen haben es nicht geschafft. Also kommen die besser Gelehrten, die besser sich auskennen, die Höhergebildeten, die Theologen, Professoren, Doktoren. Und jetzt kommen sie und jetzt gucken sie sich das Ganze genau an. Und dann mit strengen Augen und dann finden sie was. Ah, eine Sache gefunden. Eine Sache haben sie gefunden. Was haben sie gefunden? Was ist der Fund? Endlich haben sie was gefunden. Ah, einige von seinen Jüngern, übrigens nicht alle. Hier steht einige. Einige von seinen Jüngern essen mit ungewaschenen Händen das Brot. Aha, wir haben ihn, den Irrlehrer. Jetzt haben wir ihn. Schon interessant, gell? So, der hat seine Schäfchen nicht im Griff. Guck mal, wenn er lehrt und die ihm nachfolgen, schau mal, was für einen Lebenswandel sie führen. Schau mal, was sie tun. Zu was erzieht er sie? Guck mal, wie sie essen. Die essen mit schmutzigen Händen? Ist das Thema jetzt hier, oh, die Jünger kommen vom Feld und haben noch Fingernägel voller Dreck und dann nehmen sie Brot? Nee. Markus macht es deutlich. Dass sie einige seiner Jünger mit unreinen, das ist ungewaschen. Hier, die Jünger wissen ganz genau, dass man die Hände sich waschen muss nach der Arbeit, um dann ein Essen zu sich zu nehmen. Vieles wurde ja mit der Hand gegessen, nicht mit Löffel und Gabel. Und selbst da ist ja für uns, selbst für unsere kleinen Kinder, kommen von der Schule, was sagt die Mama als erstes? Hände waschen. Hier ging es nicht darum, ob dass sie bakterienfrei werden, dass sie den Schmutz und Dreck vor den Händen bekommen. So naiv waren die Jünger nicht. Hier geht es nicht um eine hygienische Reinheit. Hier geht es um eine rituelle Reinheit, um eine zeremonielle Reinheit. Sie haben gesehen, nämlich, dass sie etwas nicht tun. Was tun sie nicht? Sie entreinigen sich nicht. Sie tun nicht etwas Zeremonielles, um sich reinzumachen, bevor sie essen. Sie gehen los, darf ich so sagen, und ohne zu sagen, segne Vater diese Speise, zack, gegessen. Ungläubiges Pack. Ungläubige, nicht mal gesegnet. Nicht mal gereinigt. Nicht mal das Essen gereinigt. So, was hier passiert ist, sie finden etwas und jetzt haben sie. Und dann beginnt der Angriff, Sie essen mit unreinen Händen. Liebe Geschwister, das, was sie sagen, ist Vers 5, schaut mal. fragen ihn, nachdem sie es beobachtet haben, haben sie, jetzt haben wir was, jetzt kriegen wir ihn. Dann kommen sie und sagen, fragen ihn, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten? Sie sagen nicht, warum essen sie mit unreinen Händen? Das fragen sie nicht. Sie sagen, warum leben sie nicht nach unserer Tradition? Unsere Tradition sagt, bevor man isst, muss man sich die Hände waschen. Man muss sie reinigen, zeremoniell. Warum machen sie das nicht? Warum machen sie das nicht? Wenn das heißt, warum leben deine Jünger nicht? Man kann sagen, warum wandeln sie nicht? Warum bestimmt ihr Lebensalltag nicht die Tradition der Ältesten? Warum machen sie das nicht? Warum erziehst du sie so gegen die Tradition? Wieso ermahnst du sie nicht und sagst, hey, Hallel hat gesagt, der Rabbiner der hat gesagt, der hat das gesagt, wieso machst du das nicht? Was bist du für ein Rabbiner? Was bist du für ein Lehrer? Denn das war ihre Aufgabe, das war die primäre Aufgabe. Wisst ihr, was erschreckend jetzt hier ist? Was ist ihnen wichtiger? Ihnen ist wichtiger, sie sind mehr besorgt darum, oder mehr besorgt darum, dass die Tradition eingehalten wird und nicht die Schrift. Ihnen ist mehr die Tradition wichtiger als das Wort. Sie sind mehr darüber besorgt, dass die Tradition gebrochen wird, als das Wort Gottes gebrochen wird. Das ist ihre weit größere Sorge. Oh Mann, sie machen das nicht, was wir schon immer seit Jahrhunderten machen. Aber ob das gegen das Wort ist, spielt keine Rolle. Dass das Wort gebrochen ist, kein Problem. Aber die Tradition wird gebrochen, Katastrophe. Sie klagen Jesus nicht an und sagen, du brichst das Wort. Sie klagen Jesus an und sagen, du brichst die Tradition. Überlegt mal. Du brichst die Tradition. Ihnen ist, oder die sind mehr besorgt um die Tradition, als sie besorgt sind um das Wort Gottes. Und liebe Geschwister, ich will euch das wirklich vom Herzen sagen, das ist mein Eindruck. Querbeet. Man ist mehr besorgt um die Traditionen, darf ich so sagen. So haben wir es halt gelernt. Wir als russlandsdeutsche Gemeinde, wir haben den Anspruch, bibeltreu zu sein. Und das tun wir recht. Aber es gibt andere, die auch bibeltreu sind. Wir sind nicht die Einzigen. Und man hat den Anspruch, Bibel. Aber das Erschreckende dabei ist, dann schimpft man über, sage ich mal, über die katholische Kirche. Und man sagt, oh, was für Ungläubige. Sie stellen ihre Tradition, ihre Konzile über die Schrift. Und sagen, was man zusätzlich noch zu der Schrift alles tun muss, um gerechtfertigt zu werden. Beten zu der Maria, das Ave Maria, Ablass, all diese Dinge. Und wir sagen, oh, 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 Jesus plus Katastrophe. Wie kann man nur? Verurteilen. Und in gleicher Weise wie die Schriftgelehrten. Lieben die Bibel, anscheinend treu, sehr konservativ, schimpfen über alle anderen, die das nicht tun. Und was Jesus sagt, Heuchler. Heuchler. Warum? Wir tun dasselbe. Weil unsere Überlieferung der Ältesten, unser Verständnis von Wahrheit und Gottesdienst und Anbetung, was Gott gefällt, mehr von Traditionen und der Überlieferung der Menschen bestimmt ist, als vom Wort Gottes. Ich sage euch ehrlich, wisst ihr, wie oft ich diesen Satz höre in russlandsdeutschen Gemeinden? Man kommt zu mir und sagt, lieber Bruder, so haben wir nicht gelernt. Wisst ihr, wie oft ich diesen Satz höre? So haben wir aber nicht gelernt. Da frage ich ja, wie habt ihr es gelernt? Ja, wo steht es geschrieben? Darf ich jetzt sehr vorsichtig sein? Aber auch, weiß ich nicht. Ja, wo steht es geschrieben? Ja, in der Bibel. Ja, wo? Keine Ahnung. Und dann bitte ich, schlag mal auf mit mir. Steht es da? Und es gibt viele Gründe. Seid mir nicht böse deswegen. Und ich will niemand persönlich angreifen. Aber es ist einfach nicht nur eine Person, es sind viele. Und man weiß es nicht, wo es steht. Denn es steht nicht geschrieben. Aber so haben wir gelernt. Und dann sage ich, ja, wo steht es? Keine Ahnung. Aber wir haben halt so gelernt. Wie oft höre ich, ja, seit so vielen Jahren haben wir sowas noch nicht gehört hier. Deswegen ist es nicht wahr? So wurden wir von unseren Vätern nicht gelernt, einen Gottesdienst zu halten. So wurden wir nicht gelernt zu leben. So wurden wir nicht gelernt zu glauben. So wurden wir nicht gelernt anzuziehen. So wurden wir nicht gelernt zu essen. So wurden wir nicht gelernt. Und so, das haben sie getan. Überlieferung der Menschen. Wo steht es geschrieben? Keine Ahnung. Und das Erschreckende ist, es ist manchmal sogar gegen das Wort, gegen das Wort. Man weiß nicht mal, wo es steht, es ist sogar gegen das Wort. Aber es sieht so aus in der Verehrung. Und darf ich so sagen, oh, dazu kommen wir auch gleich. Ja, der hat aber so gelernt und dieser Kommentar und dieser Autor und dieser Prediger, der hat aber so. Hast du dieses Buch gelesen? Hast du dieses Buch gelesen? Hast du dieses Buch gelesen? Ja, habe ich auch. Aber steht es in der Schrift? Aber der hat es doch so gelehrt. Das ist nichts anderes als das, womit Jesus sich auseinandergesetzt hat. Den Schriftgelehrten war nicht wichtig, was steht im Wort Gottes, ihnen war wichtig, was hat Rabbi Hallel oder wie auch immer der heißt, oder Shammai, was haben die gelehrt? Das war für die entscheidend. Und wenn sie das gelehrt haben, dann haben wir die Verpflichtung, es genauso zu glauben. Wo steht geschrieben? Keine Ahnung. Jesus setzt sich so scharf mit diesem Thema auseinander. Geehrt nach den Menschenüberlieferungen, gelehrt nach den Menschenüberlieferungen, Entschuldigung. Man schaut ganz genau, man beobachtet ganz genau, was zieht man an, was isst man, was trinkt man, was tut man, was schaut man, wie lebt man, in Überlieferung unserer Tradition. Und wenn man das nicht tut, dann passt man in die Gemeinde. Nicht. Denn so macht man es bei uns nicht. Und weh dem, der das anders tut. Dann ist man ein Ketzer, ein Irrlehrer, ein Eindringling, alles Mögliche. Weh dem. Schaut mal, was Markus macht. Also dieser Angriff. Ich zeige euch kurz die Erklärung. Vers 3 bis 4. Also der Angriff ist, und ihr haltet nicht die Traditionen, die Überlieferung der Ältesten. Die sind wichtig. Das ist ihr Angriff. Und ihr, Markus erklärt es, weil man muss wissen, wir als Heiden, wir müssen verstehen, was das ist. Er sagt, Vers 3, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht sorgfältig, und jetzt kommt nach Übersetzungen, in einer Faust oder Handvoll, je nachdem, wenn sie nicht sorgfältig die Hände gewaschen haben, indem sie die Überlieferung der Ältesten festhalten. Und vom Markt kommend essen sie nicht, wenn es nicht gewaschen haben. Und vieles andere gibt es, was sie zu halten übernommen haben. Waschungen der Becher, der Krüge und der Kupfergefäße. Und wie gesagt, manche Überlieferungen schreiben noch der Betten und so weiter. Alles muss vorher gewaschen werden, nach der Überlieferung der Ältesten. Die Überzeugung ist folgendes. Also zuerst sagt ja, sie müssen sich die Hände vom Essen waschen. Und mindestens in der Faust. Was bedeutet, eine Handvoll Wasser muss da sein, um dann... Hier geht es nicht um Bakterien abzuschrubben, das ist mehr die Benetzen. So, man braucht mindestens so viel Wasser wie eine Handvoll, um sich rituell waschen zu können. Der Gedanke kommt woher? Aus dem Priestergesetz, dass die Priester das tun sollen. Die Priester sollen segnen, sie wollen dienen und bevor sie das tun, müssen sie sich waschen. Und wenn also jemand zu Hause das Brot bricht und das Brot segnet, muss er so sein wie ein Priester. Ist er ein Priester? Also was muss er tun? Muss er sich auch waschen, um rituell rein zu sein. Das ist der Gedanke der ursprüngliche. Der Grundgedanke, und der ist gar nicht so verkehrt, aber einfach katastrophal gemacht und falsch gemacht, ist folgendes. Das Gesetz Gottes ist so heilig. Es ist so rein. Und das Anliegen der schriftgelehrten Pharisäer war, das Gesetz Gottes zu schützen. Und man hat gesagt, damit man das Gesetz Gottes nicht bricht und somit Gott nicht die Ehre gibt, bauen wir so viel Schutz drumherum, dass man nicht an das Gesetz kommt. Das heißt, kommt man nicht in die Nähe vom Gesetz, kann man es nicht brechen. Das ist eigentlich ganz schlau, gell? Also wenn ich nicht permanent damit konfrontiert werde mit dem Gesetz, dann kann ich es auch nicht brechen. Also haben sie Zusatzgesetze geschaffen, die um das Gesetz herum gebaut wurden, damit die Menschen so weit wie möglich vom Gesetz waren, damit sie das Gesetz nicht brechen. Aber nur nebenbei, wenn man weit, so weit vom Gesetz ist, weg ist, wo ist man so weit weg? Vom Evangelium. Denn das Gesetz ist ein Zuchtmeister auf Christus ist. Das heißt, wenn man weit vom Gesetz ist, dann kann man auch Christus nicht erkennen. Und das haben sie gemacht. So viele Zäune gebaut. Diese Zäune bestanden darin, dass man mündlich gesagt hat, also das dürft ihr nicht tun, das dürft ihr nicht tun, ihr müsst so machen, ihr müsst so machen. Und es wurden so viele mündliche Traditionen der Ältesten überliefert, von Generation zu Generation zu Generation. Irgendwann mal wurde so viel, dann hat man es gesammelt. Und diese Sammlung nennt man die Mishna. Schon mal vielleicht gehört? Das ist die Mishna. Das ist die Tradition der Ältesten, von denen hier die Rede ist. Später hat man sie alle gesammelt. Jetzt wurden sie so viel, dass man Kapitel und Verse da genauso machen musste wie in einer Bibel. Und wisst ihr, wie viele Kapitel es gab für Waschung von Töpfen, von Pfannen und von Essutensilien? 30 Kapitel. Nur bis jede Feinheit, wie viel Wasser, wann, in welchem Zeitraum, welche Größe, man jeden Topf, jede Pfanne, jede Bratpfanne, jedes Glas waschen muss, damit es kultisch rein ist. 30 Kapitel nur zu waschen von Essgegenständen. Töpfen, da kommen noch andere Dinge dazu. So, jetzt war es so viel und so kompliziert. Was macht man dann? Man schreibt einen Kommentar dazu. Ja, und man hat einen Kommentar geschrieben, das ist der Gemara. Der Gemara ist die Erklärung zu der Mishna. Und dann wurde es noch mehr Erklärungen und noch mehr Gesetze. Aber das, und dann hat man diese beiden zusammengetan und das nennt man Talmud. Das habt ihr wahrscheinlich schon mal alle gehört, der Talmud. Es gibt zwei Talmude. Ich weiß nicht, ob das die richtige Aussprache ist. Es gibt den Jerusalemer Talmud und den babylonischen Talmud. Das heißt, der Jerusalemer Talmud wurde geschrieben in Jerusalem und der babylonische im Exil. Und wisst ihr, welcher weit größer ist? Der babylonische. Der umfasst, der ist weit, weit größer. Und man bestrebt, so zu leben. Und jetzt möchte ich euch etwas zeigen oder etwas sagen, was Katastrophe ist. Darum hat Jesus gesagt, oh, zu Schriftgelehrten und Pharisäern, wehe euch, sie legen schwere Lasten, die sie nicht mal selber tragen können. Schaut euch den Talmud an und ihr wisst, was für ein Joch den aufgelegt worden ist, damit sie denken, das muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen. Dagegen kämpft Jesus, nicht gegen das Gesetz. Dagegen kämpft Jesus und offenbart ihre falsche Religiosität, ihr Heuchler sein. Ich muss Gas geben. Sie stellten die Tradition über die Schrift. Ich möchte euch nur ein paar Dinge sagen, wirklich nur ein paar Dinge zitieren. Sie gingen so weit, dass sie sagen, nur wer die Mishna, die Gemara und den Talmud hält, der wird gerettet. Nur wer das hält, was die Ältesten sagen, der wird gerettet werden. So weit gingen sie. Ein Rabbi, Namen brauche ich jetzt nicht nennen, schreibt, wer im Land Israel seine Wohnung hat und sein Essen mit gewaschenen Händen isst, der kann versichert sein, dass er das ewige Leben erhalten wird. Wow. Wer da lebt in Israel, das ist Voraussetzung 1. Zweitens, wer sein Essen immer mit gewaschenen Essen sieht, der kann Heilsgewissheit haben. Nicht schlecht, gell? Herz, kein Problem. Bitterkeit, kein Problem. Lästerungen, kein Problem. Hochmut, kein Problem. Sünde, kein Problem. Hauptsache gewaschen die Hände, zack, ewiges Leben bekommen. Was? Ein anderer Rabbi schreibt, die Worte der Schriftgelehrten sind schöner als die Worte des Gesetzes. Ein anderer schreit, es ist ein größeres Verbrechen, die Worte der Schule von Rabbi Hillel zu übertreten, als die Worte der Schrift. Ein anderer Rabbi schreibt, mein Sohn, kümmere dich mehr um die Worte der Schriftgelehrten als um die Worte des Gesetzes. Versteht ihr das? Warum Jesus auf die Barrikaden geht? Man ist mehr bekümmert, was der und der und der Ausleger, Rabbi, sagt. Und wenn er es schon das gesagt hat, die sind halt die Doktoren, die kennen sich da aus. Das ist wichtiger. Schau zu, dass du konform bist mit ihrer Theologie und mit ihrem Standpunkt. Das ist viel wichtiger, als dass du in die Schrift gehst und von der Schrift prüfst. Wenn du das brichst, Katastrophe, wenn du das brichst, naja, überlegt euch mal. Liebe Geschwister, wisst ihr, wie oft wir so handeln? Da kommt man mit dem Wort und er sagt, aber der Ausleger hat das. Ich kann mich erinnern an einen Vortrag, an ein Wochenende intensiven geistlichen Kampfes. Und die Brüder und die Schwestern saßen da Und sie konnten mir von der Schrift nicht entgegensagen. Und sie sagen, man merkt, du hast dich intensiv mit der Bibel befasst, wortwörtlich. Aber unsere Väter haben uns anders gelehrt. Und das war's. Dann stehe ich, Hansels Willi, einer der kleinsten, der unwürdigsten Diener meines Herrn Jesus Christus. Und dann stehen Große, die haben ganze Gemeinden gegründet, Bünde gegründet, Kommentare geschrieben. Und dann sagen sie, guck mal, wie können die falsch liegen? Das ist das hier. Der Rabbi Hillel. Wenn der das sagt, dann muss schon stimmen, was wir jetzt über die Schrift denken, ob wir das richtig verstehen, das. Nebenbei, die Gelehrsamkeit der Rabbiner bestand darin, die damaligen Zeit, dass sie jederzeit, zu jeder Situation irgendeinen Rabbi zitieren konnten. Das heißt, wenn sie gelehrt haben, haben sie gesagt, der sagt das, der sagt das, der sagt das, der sagt das. Und als Jesus kam, wisst ihr, warum sie sich über seine Vollmacht so wunderten? Wisst ihr, warum sie ihm gerne zugehört haben? Was hat er nicht gemacht? Er hat nie gesagt, der Rabbi XY sagt das, der Rabbi XY sagt das. Er hat immer gesagt, wisst ihr nicht, was geschrieben steht? Oh, da zitiert jemand ja aus der Bibel. Da liest ja jemand die Bibel, da legt jemand die Bibel aus. In meinem Theologiestudium haben wir das Thema besprochen. Und man hat gesagt, Theologiestudium besteht darin, man redet über die, die über die reden, die über das Wort Gottes reden. Das heißt, wenn ich eine Ausarbeitung schreiben muss, dann muss ich über die schreiben, die irgendwann mal sich mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt haben. Und wenn ich das nicht mache, bin ich nicht mehr wissenschaftlich. Wenn ich komme und sage, ich verstehe die Stelle so, dann sage ich, ja, wer bist du, Willi? Bring mir mindestens 3-4 Zitate von mindestens 3-4 Auslegern, die das bestätigen, was du glaubst. Dann können wir darüber nachdenken, ob das richtig ist. Dann bist du wissenschaftlich korrekt. Man beschäftigt sich nicht mehr mit dem Wort. Und in meinem Doktoralstudium habe ich die Bibel nicht mehr gebraucht. Könnt ihr euch vorstellen? Während in der Bibelschule ich noch lernte, wie man das verwendet. Im Masterstudium haben wir den Inhalt bearbeitet. Aber im Doktoralstudium, die liegt irgendwo. Also bei mir lag sie immer da. Die brauche ich nicht mehr. Man redet über die, die über die, die über die, die über das Wort Gottes reden. Dann ist man gelehrt. Man kennt sich aus in der Landschaft der Rabbiner und der Schriftgelehrten. Liebe Freunde, jeder von euch, und ich rede bewusst zu jungen Brüdern auf unseren Kanzeln, redet über das Wort Gottes. Zitiert das Wort Gottes. Erklärt das Wort Gottes. Und nicht demonstriert eure Gelehrsamkeit, indem ihr XY zitiert und ihn als Beleg für irgendeine Wahrheit bringt. Das hat keine Kraft. Kraft hat das Wort. Jesus verkündigte das Wort und es hat Wirkung. Es hat Wirkung gezeigt. Der letzte Punkt, und ich komme zum Schluss. Ich sage euch nicht, wie lang der letzte Punkt ist. Ich will nicht mehr lügen. Denn bei mir im Himmel sind ja 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. So verhält sich bei mir mit den 5 Minuten. Wenn ich sage, ich habe noch 5 Minuten, dann sind es bei mir noch eine halbe Stunde ungefähr. Und eine halbe Stunde sind es 5 Minuten. Ja. Nur damit ihr nicht mich immer der Lüge beschuldigt. Ja. Also. Jetzt kommt der Gegenangriff und ich versuche ihn kurz zusammenzufassen. Jetzt kommt der Gegenangriff. Ihr versteht die Auseinandersetzung, den Kampf, die Anfeindung? Ihnen ist wichtiger die Tradition als das Wort. Und schaut mal, was Jesus macht. Ich liebe meinen Herrn und die Weisheit, oh die Weisheit. Vers 6. Er sprach zu ihnen, treffen hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als leeren Menschen Gebote lehren. Ihr gebt das Gebot Gottes preis und haltet die Überlieferung der Menschen fest. Das ist das Problem, sagt er. Ihr seid Heuchler. Warum sind sie Heuchler? Wo liegt das Problem? Er sagt, ihr sagt das eine, aber tut komplett was anderes. Ihr sagt, ihr verehrt Gott. Ihr sagt, ihr liebt Gott. Ihr sagt, ihr wollt ihm alles zur Ehre tun. Ihr sagt das zwar, aber was ihr tut, ist genau das Gegenteil. Es gibt ein Heuchlersein, heißt, man redet so, aber im Leben komplettes Gegenteil. Sie werfen ihm vor, er bricht die Tradition. Wisst ihr, was Jesus ihm vorwirft? ihr brecht das Wort. Was ist schlimmer? Was ist konsequenter? Was ist weitreichender? Was ist fataler? Die Tradition zu brechen oder das Wort zu brechen? Sie kümmert's, oh, ob wir schön der Tradition nach leben und glauben. Jesus kümmert's, ob man dem Wort entsprechend lebt und glaubt. Und er sagt, ihr seid Heuchler. Ihr meint, das alles für Gott zu tun. Das tut ihr nicht. Im Gegenteil. Ihr seid deswegen Heuchler, weil ihr durch eure Traditionen das Gebot Gottes brecht. Und dann bringt er gleich ein Beispiel. Das machen wir sofort. Aber das ist das Problem. Und das ist Religion. Freunde, das ist Religion. Mit dem Mund, mit der Zunge bekennen. Aber ein Lebensstil, das komplett entgegen dem steht. Das ist Religion. Und dieser Gottesdienst ist vergeblich. Bringt Gott nichts. Er zitiert Jesaja. Jesaja 29, Vers 13. Ich spare das jetzt aus Zeitgründen, das nachzuschlagen. Lest bitte das zu Hause nach. Und er sagt, trefflich hat Jesaja über euch geweissagt. Nicht wenige sogenannten Lehrer sagen, ja, das hat Jesaja über die damalige Generation gesagt und das passt jetzt auch auf die Pharisäer. Jesus sagt was anderes, gell? Trefflich hat Jesaja über euch geweissagt. Das heißt, über welche Zeit hat Jesaja geweissagt? Über die Zeit Jesu. Und nicht, oh, das passt ja auch noch auf uns heute. Das sind die, die nicht glauben, dass Jesaja von Jesus geredet hat. Aber Jesus sagt, Jesaja hat über euch Schriftgelehrten geschrieben. Wie, unser Jesaja? Über uns? Und was hat er geschrieben? Heuchler! Jesaja hat von dir Heuchler, über dich Heuchler gesagt. Oh, könnt ihr euch vorstellen, das waren dann nicht mehr die besten Freunde. Kein Wunder, dass sie ihn töten wollten, beiseite schaffen wollten. Er hat sie absolut entlarvt. Wie hat er sie entlarvt? Er sagt, ihr hebt das Wort Gottes auf. Wie? Nein, wir bauen einen Schutzzaun und einen Schutzzaun, wir wollen das Wort Gottes bewahren. Jesus sagt, von wegen bewahren. Ihr lebt ständig gegen das Gebot Gottes. Und die stehen da und denken, von was redet er? Die denken, die sind die religiösesten Menschen der ganzen Welt. Und er sagt, ich mache euch ein Beispiel. Und er macht er Folgendes. Er sagt Folgendes. Und er sprach zu ihnen, trefflich hebt ihr das Gebot Gottes auf. Also ihr hebt es auf, ihr löst es auf. Ihr steht dafür, dass ihr so bibeltreu und so gesetzestreu seid. Aber in dem, wie ihr, was ihr tut, ihr löst es permanent auf. Dann sagt er, damit ihr eure Überlieferung haltet. Denn Mose hat gesagt, ehre dein Vater und deine Mutter. Übrigens, sie sagen, Tradition ist wichtig. Jesus sagt, Schrift ist wichtig. Er bringt Jesaja, er bringt Mose. Seht ihr das? Er bringt Schrift die ganze Zeit und sie bringen Tradition die ganze Zeit. Und er sagt, okay, Jesaja hat das gesagt, oder? Was sagt das Wort Gottes? Wisst ihr, was Mose gesagt hat? Jesaja hat gesagt, ihr seid Heuchler. Ihr redet nur, aber tut nicht so. Warum? Schaut mal, was Mose über euch gesagt hat. Und Mose sagt, denn Mose hat gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Wo steht's? In der Bibel. Wenn es hochkommt, im Alten Testament. Aber dann kommen wir enger. Oh, Mose, schon mal gut. Das steht ja, Mose hat es geschrieben, keine Kunst. Zweiter Mose, wo verankert? Im Gesetz. Kapitel? Dankeschön, Kapitel 20. Welches Gebot? Das erste oder zweite? Vierte. Das war eine Falle, gell? Vierte. Ein Rabbiner sitzt unter uns. Vierte. Das vierte Gebot. Wir müssen wissen, wo es steht. Wir reden darüber, wo steht's? Das heißt, wir müssen den Zusammenhang kennen, wir müssen verstehen die Notwendigkeit des Gesetzes, was das Gesetz ist, wozu es uns gegeben ist. Und dann, Jesus bleibt da nicht stehen und sagt, wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Hoho. Wo steht das übrigens? Jetzt wird es schwieriger, gell? Auch in Mose. Auch zweite Mose. Ich muss ehrlich geben, ich muss nachschauen. 21, Vers 17. Jetzt schaut mal, warum sagt es Jesus? Es gibt ein Gebot in Mose, gell? Ehre Vater und Mutter. Jawohl. Und wisst ihr, was darauf steht? Todesstrafe, wenn man es nicht tut, richtig? So, wisst ihr, hebt das auf. Sogar die Todesstrafe über das hebt ihr auf. Wie? Und dann sagt er Folgendes. Ihr aber sagt, wenn ein Mensch zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das ist eine Opfergabe, Markus muss permanent auslegen, sei das, was dir von mir zugute komme, wäre, lasst ihr nicht mehr für den Vater oder Mutter tun, indem ihr das Wort Gottes ungültig macht und durch eure Überlieferung, die ihr überliefert habt, und Ähnliches dergleichen tut ihr fehl. Jesus sagt, Im Gebot steht doch, ehre deinen Vater und Mutter. Das heißt, sorge dich um Vater und Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung. Und das ist sogar ein Gebot, auf das die Todesstrafe gesetzt ist. Wenn du das nicht tust, wenn du deinen Vater und Mutter nicht ehrst, das heißt, was bedeutet das? Wenn du dich nicht für sie sorgst, wenn sie Bedürfnisse haben, musst du für diese da sein. Wenn sie im Alter sind, du musst ihnen helfen. Und du kannst nicht sie einfach so links liegen lassen. Sag mir so, der Papa hat Hunger und die Mama hat Hunger. Und die sind arm und krank oder können nicht mehr arbeiten. Und du bist in deiner Blüte und gehst arbeiten und sie wollen essen und du sagst, da muss ich für sie auch noch arbeiten. Nee. Oder das Geld habe ich doch gerade für mein Auto gespart. Und für die dann vielleicht was Angenehmes. Nee. Oder das ist doch für meinen Urlaub. Das ist, ich hätte so gerne einen Urlaub. Und jetzt, nee. Und man fängt an, sagt, das kann ich doch nicht meinen Eltern geben. Ich habe es doch, sagen die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Wisst ihr was? Wenn du es Gott weißt, wenn du sagst, dieses Geld, dieser Lohn, dieses Brot, dieses Auto, dieses Haus ist Korban. Das ist ein Ausdruck, ich weihe es Gott. Mensch, bist du fromm. Sogar Gott ist dir wichtiger als Vater und Mutter. Du bist der Frömmste, den ich kenne. Und wenn du das Gott weißt, dein Hab und Gut, dann musst du es nicht Vater und Mutter geben. Papa und Mama sagen, oh, könnt ihr uns etwas Geld geben? Wir wissen nicht, wie wir unsere Miete zahlen können. Und du sagst, aber Papa, es tut mir leid, ist alles schon Carbon. Also nicht Carbon in dem Sinne von dem Stoff. Ich glaube, es heißt Korban, so rum. Es heißt Korban. Ist alles Korban. Das heißt, es ist alles eine Opfergabe, habe ich Gott alles versprochen. Ich kann es dir nicht geben, ist für Gott reserviert. Das machen sie ständig, egal was. Und nicht, Freunde, um nicht Gott Ehre zu geben, sondern es für sich zu behalten. Denn die Rabbiner haben gesagt, wisst ihr was, nach einer Weile kannst du diesen Schwur aufheben. Und dann kannst du es für dich behalten. Oh, voll gut, gell? Das ist der Trick. Und Jesus sagt, ihr habt Haufen solche Tricks, wie ihr etwas im Namen Gottes tun wollt. Ich weiß Gott. Ich mache alles für Gott, aber eigentlich zur Befriedigung eures Fleisches dient. Ihr Heuchler, ihr ehrt nach außen hin, tut ihr so, als ob von wegen ihr seid gläubig. Seht ihr die Ernsthaftigkeit? Wisst ihr, wie viel wir sowas tun? Wir meinen es für Gott zu tun, aber zur Befriedigung unseres Fleisches. Und dann verkaufen wir es noch so geistlich, verkaufen wir es noch so gottesfromm und in Hingabe. Alles ist Gott geweiht. Mein Leben ist Gott geweiht. Ich muss mehr für Gott da sein. Meine Familie geht zugrunde, meine Frau geht zugrunde, meine Kinder gehen zugrunde, mein Papa, meine Mama geht zugrunde. Ich bin nur für Gott da. Wow, was für ein Gottesdienst. Und was sagt Gott? Liebe mich und deine Nächsten. Liebe deinen Vater, deine Mutter, deine Frau, deine Kinder. Wie kannst du mir dienen, wenn du ihnen nicht dienst? Wie kannst du für mich da sein, wenn du für die nicht da bist? Wie kannst du mir für mich ein Opfer darbringen, wenn du nicht bereit bist, ihnen ein Opfer darzubringen? Oh, so eine Aufgabe, nur für die Gemeinde und die Familie geht zugrunde. Ehrt das Gott? Ehrt das Gott? Von wegen. Jesus sagt, dieser Gottesdienst ist vergeblich, nutzlos. Du kannst dich aufreiben, wie viel du willst. Nutzlos. Heuchelei nennt er das. Mit den Lippen redet man, aber mit den Taten und mit dem Herzen vor allem. Darum wird es nächste Predigt gehen. Mit dem Herzen ist man komplett woanders. Nach außen hin schön fromm, innen verdorben, getünchte Gräber. Wie viel von unseren Traditionen stellen wir über das Wort Gottes? Wie viel von unseren Vorschriften, Verhaltungsweisen stellen wir über das Wort Gottes? Wie viel von dem, was wir denken, dass es Gott ehrt, wissen wir, dass es in der Bibel steht? Wie viel von dem leiten wir vom Wort Gottes ab? Und wie viel von dem, was wir glauben, dass wir tun sollten, ist gegen das Wort Gottes? Wie viel? Das ist meine Sorge um unsere russlandsdeutschen Gemeinden. Wenn man anfängt, darf ich so banal sein, wenn man anfängt, an unserem Kleidungsstil unser Heil abhängig zu machen, dann ist man da angekommen. Da muss man sich diese Worte sagen lassen. Wenn man davon abhängt, was man trinkt, unser Heil davon auszumachen, dann muss man sich dieses Wort sagen lassen. Wenn man davon abhängt, was man isst, was man schaut, was man macht, wenn man unser äußerliches Tun und unsere äußerlichen Merkmale als heilsnotwendig ausmacht und sich um das Herz nicht kümmert, dann sind wir nicht besser als die schriftgelehrten Pharisäer. Das ist meine Sorge. Das ist meine große Sorge. Wisst ihr, was das Gute ist? Jesus sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Wisst ihr, was Not ist? Buße tun. Buße tun. Dass wir über all diese Dinge, wo wir scheinheilig und heuchlerisch mit den Lippen bekennen, aber durch unser Lebensziel Gott verunehren, dass wir Buße tun. Ihm die Ehre geben. Amen.